Und da rief einer dazwischen. Ach, sagte, hören Sie auf, von Sünde zu reden. Das ist überhaupt kein Thema. Wenn ihr von der Kirche nicht mehr darüber reden würdet, würde keiner mehr dran denken. Es stimmt, dass die Kirche sehr oft über Sünde redet, meistens ist sie dagegen. Aber Verehrte, ich bin tief überzeugt, das Thema Schuld ist ein Lebensthema und es wird uns ein Leben lang begleiten. Fremde Schuld, an der ich leide, eigene Schuld, an der andere leiden. Und das Spannende ist, ich kann mich an niemanden erinnern, der bewusst schuldig werden wollte. Es gibt sicherlich auch, aber ist mir im Gespräch nicht begegnet. Aber im Gespräch sind mir ganz häufig diese Leute begegnet. Ich habe es doch nicht gewollt. Ich habe es nicht gewollt und es ist doch passiert. Wie konnte das passieren? Ich war ungefähr 30 und ein ganz junger Pastor, hatte eine kleine Gemeinde, aber in dieser Gemeinde wohnte eine Adelsfamilie von hohem Adel. Und einer dieser Adligen, ein ganz alter Herr, ließ mich an sein Sterbebett rufen. Er wollte mir etwas sagen. Und dann erzählte er mir, dass er ein Leben lang mit einer Geschichte rumläuft und mit niemandem darüber geredet hat. Es war im Ersten Weltkrieg. Er war deutscher Soldat und es war an der Front in Verdun. Und die deutschen Truppen hatten gemeint, der feindliche Schützengraben wäre geräumt und sie stürmten ihn mit aufgepflanztem Bajonett. Und als er in seinen Schützengraben sprang, saß ihm ein junger Franzose gegenüber. Und die Frage war, wer sticht oder wer schießt zuerst? Und dann hat dieser adelige Herr, junger Bengel damals, mit dem Bajonett in den Leib dieses Franzosen gestochen. Er hat dafür einen großen Orden bekommen. Aber er selbst ist die Geschichte nie losgeworden. Andere haben sie schön geredet. Für ihn war es eine grauenhafte Schuld. Wie eigentlich wird man damit fertig? Luther, wir haben das an den Abenden immer wieder gehört, wurde auch schuldig und von seinem Gewissen gequält. Wie wird man damit fertig? Zum Thema Schuld gibt es einen Bericht in der Bibel. Ich habe gestern schon mal angedeutet, ich liebe die Urgeschichten. Man kann kaum tiefere Weisheit woanders finden als in diesen Urgeschichten. Da hat Gott den Menschen in einen Garten gesetzt. Alles durfte er bedienen, alles durfte er haben. Macht euch die Erde untertan. Und dann hat Gott eine Grenze gegeben. Übrigens, es gibt keine Freiheit ohne Grenzen. Das Feuer ist ein Segen für die Menschheit, solange es im Herd bleibt. Aber wenn sich das Feuer unkontrolliert ausbreitet, ist das, was gerade noch ein Segen war, Fluch. Das Wasser, wir könnten nicht leben ohne Wasser, aber wehe, es steigt über die Ufer. Freiheit braucht Grenzen. Und Gott war so barmherzig, Grenzen zu setzen. Und dann passiert etwas, da steigt in Eva der Gedanke hoch, sollte Gott gesagt haben. Man müsste mal an den Grenzen rütteln. Man müsste sie überschreiten. Sie waren gut anzusehen, die Frucht. Und dann nahm sie und aß. Grenzüberschreitung. Ja, sie hatten ein schlechtes Gewissen, sie versteckten sich. Und dann ging Gott auf Adam zu und fragte, Adam, was hast du getan? Und dann kennen Sie die Geschichte. Ich, Eva, Eva, die Schlange. Am Ende war Gott der Täter. Gott konnte nicht zurechtbringen, weil Adam sich fürchtete vor Gott. Wenn er die Wahrheit sagen würde, würde er bestraft werden. Ist das nicht immer so? Dass wir die Wahrheit verschweigen, weil wir Angst haben vor Strafe? Luther hat auch Angst vor Strafe. Er hat sich gequält. Und dann kam er auf diese fantastische Stelle aus dem Römerbrief. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschieht. Gnade. Was hören Sie da bei diesem Wort? Für mich klingt es zuerst einmal ein bisschen dumpf. So nach Unterwerfung, Auslieferung, Erniedrigung, Wimmern. Das steckt in dem Wort sicherlich auch drin. Aber im althochdeutschen Wortstamm, net, heißt es um Hilfe bitten. Und noch viel schöner im Lateinischen, charis, eine Gabe. Ein Charismatiker ist ein Begnadeter. Und Gnade ist ein unverdientes und unerwartetes Geschenk, also etwas Großartiges. Hier ist nichts von Winseln, nichts von Demütigung. Ein unerwartetes, unverdientes Geschenk, das ist Gnade. Und das hat Luther begriffen. Und stellte sich damit gegen die damals katholisch vorherrschende Lehrmeinung. Die kannten auch Gnade. Ja, Gott ist ein gnädiger Gott. Er gibt dem Menschen die Gnade der Erlösung und setzt ihn damit fähig, sich selber auf den Weg zu machen. Das war die katholische Gnadenlehre. Als ich heute Morgen nochmal diese Ansprache meditierte, dachte ich, diese vielen Fragen, die Sie mir gestellt haben, muss der Mensch nicht doch was tun? Sie sind ganz schön katholisch. Und das ist nicht von ungefähr. Luther beklagt das auch und sagt, das will das Volk nicht hören. Warum? Ja, zuerst einmal, es gab 1997 und im Herbst 1999 kam sie raus, die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Erstaunlich. Es gab kaum eine Debatte darüber in der Kirche. Man nahm sie zur Kenntnis und legte sie zur Seite. Vielleicht auch deshalb, weil sie kaum eine wirkliche Annäherung gebracht hatte. Aber warum? Weil in den letzten Jahren in unseren Kirchen, und ich stelle mich darunter, die Frage nach dem persönlichen Heil, wie ich vor Gott gerecht und gut werde, wie ich in den Himmel komme, ganz hinten angestellt worden ist. Die Kirche hatte sich selbst säkularisiert. Und auf einmal war die Bibel ein Handbuch für ethische Anweisungen und die Kirche der Wächter darüber, dass wir sittlich sind, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Verehrte Leute, wunderbare Themen. Bloß wehe, wenn die Anliegen der Bibel und Gottes zu einem Appell werden. Tut was. Kümmert euch drum. Und die Rolle Gottes spielt dabei gar keine Rolle mehr. Ich musste an meinen Pastor denken, der, Gott hat es gefügt, die Gemeinde verlassen hat. Er hat eine Predigt gehalten über die Speisung der 5000. Er war ein guter Redner. Und die Quintessenz dieser Predigt war, wenn wir alle lernen zu teilen, hat jeder genug. Mein Kollege lacht hier vorne. Jeder als den Exeget weiß, das ist nicht die Hauptaussage. Die Hauptaussage ist, dass Gott uns die Hände füllt, uns überreich beschenkt und wir von diesem Geschenk geradezu lässig weitergeben können. Aber das hat er verschwiegen. Das wusste er gar nicht. Natürlich sollen wir die Schöpfung bewahren. Natürlich sollen wir Gottes gute Gebote erfüllen in dieser Welt. Aber vor dem Imperativ steht der Indikativ. Gott beschenkt uns reich mit Charismen, mit Gaben. Und aus dem Überfluss dieser Gaben werden wir teilen lernen. Lassen Sie mich kurz etwas hinzufügen. Das sind nicht nur die bösen Leute von der Kirche, die so links sind. Das geht bei den Evangelikalen, die sind ganz fromm, in die gleiche Richtung. Wenn es ums Gesetz geht und die Gesetzespredigt, da treffen die beiden Gruppen sich wieder. Da geht es dann nicht um die dritte Welt und nicht um Frieden und Bewahrung der Schöpfung, sondern wird hier zum Beispiel gepredigt, du bist krank, du kannst geheilt werden, wenn du nur richtig glaubst. Ich habe das erlebt in Südafrika, dass mein Ehepaar unter Tränen sagte, sie haben geglaubt, sie haben gebetet, sie haben gerungen. Und dann ist ihre Tochter doch gestorben. Und dann kriegte sie vom Prediger gesagt, ihr habt nicht genug geglaubt. Glaube als Werk. Oder wenn man die Gaben des Geistes empfangen will, Zungenrede, ich weiß nicht, was alle noch der Geist gibt, dann muss man nur richtig glauben. Katholische Lehre. Nicht biblisch. Und die Linken und die Rechten treffen sich genau an dem Punkt der Gesetzespredigt. Lassen Sie mich einen kurzen Satz über die Gesetzespredigt sagen. Natürlich sollen wir über den guten Willen Gottes mit uns Menschen und dieser Welt predigen. Wir sollen sagen, was Gott will. Und ich möchte, dass meine Gemeinde hört und sich nach dem Willen Gottes richtet. Nicht über den guten Willen Gottes zu predigen ist Gesetzespredigt. Sondern Gesetzespredigt ist da, wo der Imperativ vor dem Indikativ kommt. Wo die Forderung vor der Zusage des großen Geschenkes, das Gott mir gibt, steht. Das ist Gesetzespredigt. Und das hat Luther über die Maßen gehört. Das war das, was seine Kirche ihn lehrte. Und das kommt doch gut an. Bei den Sekten überall kommt das gut an. Du kannst was tun für dein Heil. Du bist es doch, der es schaffen kann. Wenn nicht du, wer sonst? Kein Mensch will ein Geschenk einfach so. Man muss doch was tun. Nochmal, ich erinnere an die vielen Fragen, die aus ihrer Mitte kamen. Luther sagt, Warnung an seine lieben Deutschen, diesen Artikel wollen sie schlechterdings nicht leiden. Ebenso können wir ihn nicht entbehren. Denn der Artikel von der Rechtfertigung, der Meister und Fürst, Herr und Lenker und Richter aller Arten von Lehre ist, weil ohne diesen Artikel die Welt nichts ist als Tod und Finsternis. Peter, es ist so furchtbar einfach. Das lehren alle Religionen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und alle Religionen sind an dieser Stelle gleich. Sie helfen dir ein bisschen, aber du musst die garstige Leiter nach oben kriechen. Und ob du wirklich oben ankommst, bleibt immer offen. Das ist Religion. Und Evangelium wird in dieser schönen Geschichte von Lukas 12, 15, als Jesus gefragt wird, wer bist du eigentlich? Und er sagt, da kommt ein Sohn zurück und der Vater breitet die Hände aus und sagt, du bist am Ziel, am Anfang am Ziel. Es ist alles gut. Ich sage ein bedingungsloses Ja zu dir. Das gibt es in keiner anderen Religion. Am Ende vielleicht, aber nicht am Anfang. Und die katholische Kirche im Mittelalter war zur Religion verkommen. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Sobald du Leistung ablieferst, kannst du erwarten, dass Gott dir gnädig ist. Und falls das, was du geleistet hast, nicht ausreicht, hat die Kirche noch einen großen Vorrat an guten Werken und kann noch dir was dazugeben in der letzten Ölung. Aber am Ende sind es die Werke, die uns mit Gott versöhnen. Und genau das ist die Qual. Und als Jesus sagte zu seinem Volk, zu den Israeliten, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da hat er nicht die Sünder gemeint. Da hat er die gemeint, die glauben, durch die Erfüllung des Gebotes in den Himmel zu kommen. Und ich erlebe so viele Menschen, so viele Christen, die strahlen mich an und sagen, wie schön es doch, den Herrn Jesus zu haben. Und ich glaube sie nicht. Heute sah ich auf dem in Frankfurt in dem vor einem Kloster, ich weiß nicht, wie es hieß. Wie heißt ein Kloster in Frankfurt? Nee. Lieben Frauen. Genau, liebe Frauen. Da stand jemand, hat ein Plakat und ein Bild dazu von irgendeiner Heiligen. Ich kenne mich da nicht aus. Ja? Und da stand auf diesem Plakat, Jesus sagt, Doppelpunkt. Wer dieses Bild verehrt, kommt in die Ewigkeit. Ja, heute noch. Und der Papst Benedikt hat zum Weltjugendtreffen in Köln noch Absolution erteilt und Jahre des Fegefeuers erlassen für die, die um die Gebeine der heiligen drei Könige im Kölner Dom spazieren. Heute noch. Nochmal, wir wollen nicht artig schimpfen über die anderen. Es gibt eine Frömmigkeit, wo immer noch Menschen sich quälen, sie sprechen von Freude, aber sie sind freudlos. Sie sprechen von Schönheit, aber sie sehen hässlich aus. Sie sprechen von Erlösung, und sind unter der Last ihrer eigenen Gebote und glauben, das wäre Gottes Wille. Nein. Nochmal, lasst uns genau hinschauen auf das, was Luther entdeckt hat, die Lehre von der Rechtfertigung aus Gnaden. Ja, Gebote und Strafen können Menschen verändern, aber Liebe kann Menschen verwandeln. Und in dem Gedanken des Charismas, des Beschenkens, des unverdienten Beschenkens, steckt unendlich viel Liebe. Und das verändert Menschen. Gebote sind gut. Sie sind Leitplanken auf dem Weg, damit ich nicht nach rechts oder links von der Straße komme. Die Engländer machen das übrigens schön. Ich fuhr in England auf einer Straße, da stand ein Schild, da stand drauf, Reduce Speed, verringern Sie die Geschwindigkeit. Nach ein paar Metern, 100 Metern, stand Reduce Speed Now. Und das letzte Schild heißt You had been warned. Sie sind gewarnt. Das sind Gebote. Ja, das ist wichtig. Jesus hat in der Bergpredigt nicht gesagt, ach, ist sie so schlimm. Er hat noch die Gebote verschärft. Ja, Gott will, dass wir nicht lügen, nicht töten. Und wer zu seinem Bruder sagt, du nah, ist schon ein Totschläger. Und wer ein Weib ansieht, übrigens geht das auch andersrum, einen Mann ansieht, ihrer, seiner zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen. Jesus sagt nicht, das habe ich gestern schon gesagt, lasst fünfe gerade sein. Nein, er weiß, dass die Gebote Gottes gut sind. Aber die Gebote sind sozusagen eine Notverordnung Gottes. Als er diese wunderschöne Schöpfung machte und den Menschen in diese Schöpfung hineingab, hat er ihm nicht Gebote gegeben, sondern er hauchte sie an und gab ihnen seinen Geist. Und in diesem Geist sollten sie leben. Und dann würden sie wie selbstverständlich leben, erfüllt leben, Gott zur Ehre leben und sich selbst zum Heil. Und als die Menschen geistlos wurden, als sie aus der Nähe Gottes vertrieben waren, da verkümmerte dieser Geist, den Gott gegeben hatte. Und dann musste er durch Mose Notverordnung geben, sozusagen Grundlagen, an die man sich irgendwie halten sollte. Und Luther hat einmal gesagt, wenn wir nur genügend Heiligen Geist hätten, dann könnten wir uns einen Dekalog geben, der besser und schöner ist als der des Mose. Und er bezieht sich vermutlich darauf, auf Hesekiel 36, mitten im Alten Testament. Da prophezeit Gott, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten. Merken Sie, Gott wollte das mit den Geboten gar nicht. Das ist eine Notverordnung. Er sah sich gezwungen, damit wir halbwegs über die Runden kommen, so ein paar Dinge aufzuzählen. Er wollte, dass wir in seinem Geist leben und selber entscheiden durch den Heiligen Geist. Ich wundere mich manchmal, dass gerade die Leute, die so oft vom Heiligen Geist reden und von der Erfüllung des Heiligen Geistes, plötzlich anfangen, ganz genau zu wissen, was der Mensch sein muss und wie der sein muss und was der tun muss und was der tun muss. Der Geist Gottes ist ein Geist der Liebe und nicht ein Geist von Geboten und Regeln und Gesetzen. Aber nochmal, wir leben noch nicht im Himmel, also brauchen wir die Gesetze. Aber wir sollen sie richtig verstehen. Luther hat an Melanchthon mal geschrieben, sündige tapfer, aber tapferer noch glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Welt. Sündige tapfer? Was meint das? Lass die Sau raus? Oder wenn schon, denn schon, dann aber auch richtig? Nein, Luther hat etwas Wunderschönes erkannt. Niemand kann über diese Welt gehen, solange er lebt, ohne dass er nicht schuldig wird. Das heißt, wenn Sie vorhaben, sündlos über die Welt zu gehen, sind Sie nicht ein Heiliger, sondern ein Gotteslästerer. Schuldig werden gehört zu unserem Leben. Und darum sündige tapfer. Als Dietrich Bonhoeffer gefragt worden ist, ob er den Tyrannenmord gutheißen würde, hat er A gesagt, ich würde es tun, aber ich würde vorher aus der Kirche austreten, denn die Kirche darf es nicht. Und er hat danach gesagt, Hitler zu töten ist Sünde. Es bei Gelegenheit sein zu lassen, ebenso. Wir leben in einer gefallenen Welt. Da kann man nicht immer zwischen Gut und Böse wählen. Manchmal bleibt uns nur das kleinere Übel. Sie können gar nicht immer alles richtig machen. Sie können nicht gerecht sein. Wenn Sie sich noch so bemühen, wir sind auf die Gnade, auf dieses unverdiente Geschenk Gottes angewiesen, dass er uns freispricht. Meine Tochter war ein Jahr in Amerika und eines Nachts rief sie mich an und war total verstört. Sie war in einem christlichen Jugendkreis und da hat der christliche Jugendleiter gesagt, ein Christ lügt nie. Das klingt erstmal richtig biblisch, ne? Dann sagte meine Tochter, ich stelle mir vor, im Dritten Reich hat eine christliche Familie Juden versteckt. Und die SS kommt an die Tür und klopft und stellt genau diese Frage. Haben Sie Juden versteckt? Was soll der Christ jetzt antworten, fragte meine Tochter. Scharfsinnig wie ihr Vater. Und dann sagte doch dieser Diakon die Wahrheit. Da sagt meine Tochter, aber dann würden doch die Juden weggeschleppt und vernichtet werden. Das ist Gottes Sache. Und sie war so erregt, dass sie mich nach dieser Jugendstunde nachts anrief und sagt, Papa, bin ich verrückt? Oder ist der verrückt? Ich habe gesagt, du jedenfalls nicht. Den anderen kannte ich nicht. Das ist so furchtbar einfach. Leute, wenn das ginge, dass, wenn wir uns nur ordentlich zusammenreißen, immer das Richtige tun, dann brauchen wir keine Gnade. Dann können wir vor Gott stehen und sagen, ich habe alles richtig gemacht. Dann kommen die Guten auch ins Töpfchen. In den Himmel. Aber niemand. Sie sind allzumal Sünder und mangelndes Ruhms, den sie bei Gott haben können. Und dann stehen sie auch dazu. Ich versteige mich zu dem Satz, schuldig werden ist ein Menschenrecht. Gott ist ohne Schuld. Wir sind unvollkommene Geschöpfe. Ich bin wahnsinnig vergesslich. Ich kann Namen nicht behalten. Ich stehe vor jemandem und sage, ja? Und er sagt, jetzt kennt er mich nicht mal mehr. Ja, ist so. Wenn meine Frau dabei ist, die sagt immer den Namen ganz laut und dann kann ich dann nachsprechen und sage, Tag, Herr Müller. Ja? Aber ich habe nun mal. Ja? So. Der arme Kerl hier, was hat Luther gesagt? Er wollte das Gute. Ja. Und einen Augenblick nicht aufgepasst und nach rechts rübergezogen und eine Chaos verursacht. Wie wird der Kerl damit fertig, wenn man ihm nicht sagen darf, du, es ist dein Recht, Fehler zu machen. Jetzt steh auch zu deinem Fehler und glaub, dass du von Gott jedenfalls Vergebung hast. Ein Gericht kann nicht einfach vergeben. Hier muss geurteilt werden. Aber wenn ich weiß, dass ich bei Gott angekommen bin, und dass er über meinem armen, elenden, schuldigen Leben sein göttliches Ja spricht. Er sagt nicht gut, er sagt Ja. Und ich habe das, glaube ich, an einem Abend schon gesagt, ich freue mich unbändig auf den Himmel. Ich freue mich auf das jüngste Gericht. Dort wird Gott all die Dinge, die ich in meinem Leben nicht unter die Füße gekriegt habe, von mir wegnehmen. Er wird mich richten. Und nicht irgendein Gott richtet mich, sondern es richtet mich der Sohn, der mein Fürsprecher ist. Und dann kann ich im Himmel leben, ohne Angst zu haben, schuldig zu werden. Und ohne die Chance zu haben, schuldig zu werden. Aber hier auf Erden geht es nicht. Und darum ist die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden, ich sage es mal so pointiert, die Mitte des Evangeliums. Wir haben es gestern anders gesagt. Gott sagt ein bedingungsloses Ja zum Menschen und ein bedingungsloses Nein zur Sünde. Das ist lutherische Theologie und Rechtfertigungslehre. Luther hat später einmal gesagt, diese Gerechtigkeit sollte ich haben, aber sie stand vor mir wie eine große Mauer, über die ich nie hinübergekommen wäre. Muss der heilige Gott mir nicht in alle Ewigkeit zürnen, weil ich es nicht geschafft habe, was er verlangt? Und er hat die Antwort gefunden, nein, er zürnt nicht, sondern er vergibt. Lassen Sie mich nochmal an die Geschichte erinnern, die uns im Sündenfall berichtet wird. Was meinen Sie, wäre passiert, wenn Adam gesagt hat, Gott, vergib mir. Ich habe eine Grenze, die du wohlweislich aus Liebe zu mir als Schutz für mich gesetzt hat, leichtfertig überschritten. Was wäre passiert? Wir können jetzt alle nur spekulieren, aber ich mache mal rückwärtsgewandte Prophetie. Gott hätte seine Arme ausgebreitet und gesagt, komm, das kriegen wir wieder hin. Ich hab dich lieb. Sie können sich Mühe geben, das ist gut so, tun Sie es. Ich bemühe mich auch. Ich will, dass in meinem Leben die Bergpredigt gehalten wird. Und ich weiß trotzdem, mit unserer Macht ist nichts getan. Übrigens, ich rede nicht gerne und oft vom Bösen. Aber ich war sehr dankbar, als das Vaterunser umgeschrieben worden ist, nämlich biblisch wieder geschrieben worden ist. Nicht erlöse uns von dem Übel. Ach du meine Güte, was für Übel haben wir alles. Erlöse uns von dem Bösen, von einer Mächtigkeit. Wie oft habe ich gespürt, dass ich Dinge tun musste, die ich nicht wollte. Ging übrigens dem Paulus nicht anders. Und Dinge, die ich wollte, nicht tun konnte. Ich für meinen Teil bin darauf angewiesen, dass über meinem Leben der Satz steht, gerecht allein aus Gnaden, ohne all dein Verdienst und Würdigkeit. Nicht ein Tüftelchen hätte ich zu meinem Heil beitragen können. Er hat es gemacht. Wir haben jetzt so viele Sola und Solus gehört. Ich will mal versuchen, das mit einem Satz zusammenzufassen, was Inhalt der Reformation ist. Der Satz lautet, vertraut, in Klammern Fide, dem unverdienten und unerwarteten Geschenk, Klammer Gratia, das uns Christus, Solus Christus, gemacht hat und in der Bibel bezeugt wird, Scriptura. Und handelt nach Gottes guten Weisungen aus Dankbarkeit. Ich habe Ihnen einiges zugemutet an den Abenden. Sie können sich ja morgen erholen. Aber glauben Sie mir, ich habe nicht leichtfertig zugespitzt, sondern in diesen Fragen steht und hängt der Glaube. Und genau an diesen Punkten, die wir in den Abenden und im Gottesdienst besprochen haben, unterscheidet sich das Evangelium von allen anderen Religionen. Ich habe Respekt vor anderen Religionen, aber ich bin dankbar, dass ich durch Jesus einen Gott kennengelernt habe, der ohne mein Verdienst und Würdigkeit sein barmherziges, liebendes Ja spricht und mich mit Charismen ausstattet, mit Geschenken, die ich nie erwartet hätte. Freuen Sie sich an diesem Gott auch. Und danken Sie ihm, indem Sie tun, was er sagt. Amen.
Was jetzt kommt, kennt ihr von den letzten Abenden. Es ist übrigens das erste Mal bei einem Oktoberfest, dass wir es an Tischen gemacht haben. Warum haben wir das gemacht? Weil wir gerne wollen, dass die, die lange Zeit in keinem Hauskreis mehr waren oder noch nie einen Hauskreis besucht haben, wissen, wie es ist, so in einem Hauskreis. Einfach eine kurze Erfahrung, wo wir lernen, über unseren Glauben auszutauschen, miteinander zu reden und einfach gemeinsam auf Gott zu hören. Das ist das, was wir in unseren Hauskreisen machen. Und wir wollten euch die Möglichkeit geben, das einfach in diesem Oktoberfestabend mal auszuprobieren, auszutesten, ist es etwas für euch oder nicht. Ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit, an euren Tischen drei Fragen zu beantworten. Die werden wir gleich hier nochmal sehen. Was verbinde ich mit dem Wort Gnade? Was verbinde ich persönlich, wenn ich das Wort Gnade höre? Der zweite Punkt ist, warum muss ein Gott mir gnädig sein? Muss er mir gnädig sein? Warum muss er mir gnädig sein? Und die dritte Frage ist meine Frage an Eckart. Wenn ihr Fragen habt jetzt zu den letzten Abenden oder auch zu diesem Abend, dann schreibt sie auf den Zettel und wäre schön, wenn ihr sie einfach hier vorne zu mir an den Tisch bringen könnt. Und wir werden danach nochmal mit Eckart in Q&A gehen, in die Frage- und Antwortrunde. Jetzt nutze die Chance und gehe zu Pastor Krause, sonst?
Ja, das ist ganz schwer rauszukriegen, dieses sonst. Also wer spendet, um sich einen Platz im Himmel zu erkaufen, der soll das Geld stecken lassen. Ja? Geben Sie von Ihrem Überfluss und geben Sie in der Gewissheit, dass Gott Sie reich beschenkt. Und dass er sich selbst nichts schenken lässt. Also geben Sie, weil Sie angekommen sind im Himmel und nicht, weil Sie in den Himmel wollen.
Dankeschön. Habe ich einen Rechtsanspruch, dass Gott mir gnädig ist?
Das ist eine gute Frage. Ja, in gewisser Weise schon. Denn er hat sein Wort gegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Ich sage ihm, du hast mir versprochen, jetzt steh dazu und ich vertraue dir, dass du zu deinem Wort stehst. In gewisser Weise ist das ein Rechtsanspruch, ja? Eine Zusage, die ich einklagen darf.
Mhm. Bezieht sich die Gottes Gnade nur auf das ewige Leben?
Nein, dann ist ja noch Zeit. Unter der Gnade Gottes in dieser Welt zu leben, ihr Lieben, das ist eine Schönheit ohnegleichen. Wie oft scheitern wir, sichtbar vor anderen Leuten, aber auch unsichtbar in sich selbst, in Versuchlichkeiten und in Abgründen, in die ich gar nicht runtersteigen will, um dann zu hören, du bist ein Begnadeter, du bist mit meinen Gaben ausgestattet. Daraus lebe ich hier.
Wozu sind dann die Lasterkataloge im Neuen Testament, wenn wir nicht den Stand der Gnade verlieren können?
Die guten Weisungen Gottes, Jesu, die uns im Neuen Testament, aber auch schon im Alten Testament, denken Sie an die 10 Gebote, mitgegeben sind, sind nicht nur hilfreich und nicht nur ein Beichtspiegel, sondern Luther hatte zwei Deutungen dafür. Es ist einmal, dass wir auf dem Wege bleiben, also Leitlinien, und zum anderen, dass wir uns in die Gegenwart Christi treiben. Das heißt, dass wir an denen am Scheitern erkennen, wie sehr wir auf Christus angewiesen sind. Und von daher, ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal. Ich will die Bergpredigt halten, so gut es geht. Und weil ich weiß, dass ich nie tiefer fallen kann in seiner Hand, habe ich umso viel mehr Mut, den Wahnsinn der Bergpredigt auszuprobieren. Wir brauchen Gottes gute Weisungen.
Zwei Fragen in die gleiche Richtung. Muss ich immer wieder um Vergebung bitten, also Beichte und Absolution? Und die Frage, ist die Beichte da nicht nach Luther hinfällig?
Nein. Wenn ich mich mit meiner Frau gezankt habe, kommt ja nicht vor. Also ein schlechtes Beispiel. Aber wenn ich mich mit meiner Frau gestritten habe, dann ist natürlich das Wort der Vergebung der Schlüssel zum Neuanfang. Und lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Das heißt also eigentlich täglich. Und der Satz, ich hab dich lieb, mein Schatz, den kann meine Frau gar nicht oft genug hören. Habe ich auch schon mal gesagt, vor 49 Jahren, weiß ich noch ganz genau. Aber sie will ihn auch immer wieder hören. Und Gott möchte, dass wir immer wieder sagen, Vater, danke für deine Vergebung, danke für deine Gnade.
Eine andere Frage, wenn das so ist, wie du gepredigt hast.
Es ist so.
Warum hat dann die Reformation oder vor allen Dingen der Calvinismus dann erst den Kapitalismus befördert?
Ja, da fragen Sie einen Lutheraner. Ja, Sie müssen andere fragen, Sie müssen Calvinisten fragen. Das war ja auch wirklich in der Reformation auch schon angelegt, dass hier sich zwei Stränge mindestens entwickeln. Ja? Und ich gucke mit großem Respekt auf unsere reformierten Geschwister, aber manchmal fühle ich mich meinen katholischen Brüdern näher. Gerade so in dieser Theologie, so dieses Herr Schuller, wie heißt das, wie sagt man so? Positive Thinking und Gnade ist Reichtum und wenn Gott gnädig ist, dann bist du reich und das zieht bei mir nicht so.
Wohlstandsevangelium,
ja. Genau. Ne? Mhm.
Drei Fragen noch. Wo bleibt Gottes Gnade in Aleppo, wenn ein Mensch im Bombenhagel stirbt?
Gott sitzt im Himmel und heult und heult und heult. Das ist ja gar nicht so, wie wir immer meinen, dass Gott tun kann, was er will. Das machen allmächtige Despoten. Gott hat sich Regeln gegeben. Und eine Regel war, dass er den Willen des Menschen respektiert. Und darum bitten wir im Vater unser, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Er geschieht auf Erden noch nicht ungebrochen. Und das, was in Aleppo passiert, ist für Gott ein unendlicher Schmerz und fügt seinem Leiden neues Leiden hinzu. Und darum können wir nicht zusehen und müssen das tun, was wir tun können, mindestens das tun, nämlich Flüchtlinge aufnehmen und dadurch ein bisschen Leid mindern. Den Krieg können wir nicht ändern, aber wir können Menschen in Liebe begegnen, die aus diesem Chaos kommen, anstatt ihnen wie die AfD den Stuhl vor die Tür setzen zu wollen.
Warum, und das ist die vorletzte Frage, warum ist unsere Schöpfung gefallen? Macht Gott Fehler, dass so etwas möglich ist wie Aleppo? Mhm.
Ich weiß nicht, warum es sowas gab wie den Sündenfall. Ich weiß nur, dass ich Mitverursacher bin dieses Sündenfalles. Dass das nicht eine einmalige Geschichte war, das wissen Sie ja schon längst, sondern dass es sich immer wiederholt. Als Helmut Thielicke, ein Theologe, der sehr konservativ war, aber den ich sehr verehrt habe, der hat gesagt, man kann es im Schöpfungsbericht richtig hören, sagt er. Es war, es werde und siehe, es war gut, es war, es werde, siehe, es war gut und dann plötzlich auf, lass uns Menschen machen. Der Imperativ der Selbstaufforderung, weil Gott wusste, ich schaffe ein Geschöpf, das ein wenig geringer ist als ich und das wenig geringe besteht im eigenen Willen. Und als wir keine Kinder hatten, galt immer das, was wir gesagt haben. Und plötzlich hatten wir Kinder. Ja? Und jetzt müssen wir lieben und leiden an der Eigenständigkeit und Selbstständigkeit unserer Kinder. Und das ist das Leiden Gottes. Haben Sie Mitleid mit Gott? Haben Sie Mitleid mit Gott?
Eine letzte Frage. Kann ich mein Christsein nicht auch alleine leben? Wozu brauche ich eine Gemeinschaft, das, was ihr Hauskreis nennt?
Oh Mann, Ich könnte ohne einen Hauskreis gar nicht leben. Der Gottesdienst ist die Großfamilienfete. Ja? Versuchen Sie mal in einer Großfamilienfeier Ihre Kinder zu erziehen. Das sieht man manchmal und sagt, Mädel, lass es. Was du zu Hause nicht hingekriegt hast, kriegst du hier auch nicht hin. Nein, alles, was über Gemeinde gesagt wird, wie haben sie einander so lieb? Sie hielten alle Dinge gemeinsam. Sie ermahnten sich, sie trösteten sich, sie sorgten füreinander. Kann man nur in der Kleingruppe eines Hauskreises erleben. Und ich habe das erlebt und erlebe es immer wieder, auch jetzt wieder in meinem Hauskreis. Ich glaube, dass eine Kirche, die keine Hauskreise hat, eine Gemeinde, die keine Hauskreise hat, keine Zukunft hat. Ein Leib ohne Zellen verkümmert. Also suchen Sie sich so einen Kreis. Ganz dringend.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende, auch zum Ende des Oktoberfestes. Du hast uns gestern ein Antwortgebet mitgegeben. Wie genau geht es jetzt weiter?
Dieses Antwortgebet lädt alle ein, die Gott nochmal neu sagen wollen, dass sie ihn lieb haben wollen. Ich sagte gerade eben, man kann das gar nicht oft genug sagen. Manche Leute haben so ein Bekehrungserlebnis, manche sind in den Glauben hineingewachsen, aber für alle gilt ein Vorher und ein Nachher. Und dieses Vorher und Nachher mal zu markieren, ist für uns wichtig, nicht für Gott. Ich habe meine Frau nicht auf dem Standesamt geliebt, sondern da ist etwas gewachsen. Und dann haben wir gesagt, und jetzt machen wir das Manifest. Ja? Und so ist es im Glauben auch. Da ist bei Ihnen was gewachsen, wie schön. Ja? Aber lassen Sie sich das nochmal zusprechen und vergewissern. Das ist jetzt wahr. Und das Gebet heißt, Vater im Himmel, du hast mich gerufen, bist mir in Liebe nachgegangen, beginnst mein Misstrauen zu heilen, ist noch nicht ganz heil, dir vertraue ich mich an. Jesus, du sprichst mich frei von belastender Vergangenheit, andere würden sagen von Sünde. Du nimmst mich an, so wie ich bin, dafür danke ich dir. Du hast längst Ja zu mir gesagt. Im Glauben, im Vertrauen antworte ich mit meinem Ja zu dir. Guter, treuer Gott, erfüll mich mit deinem Geist. Stärke meinen Glauben. Zeig mir meinen Platz in der Gemeinde. Lass mich für dich da sein. Zu dir gehöre ich im Leben und im Sterben. Hier steht nicht, auch in der Auferstehung. Ja, wir wollen Sie einladen, am Ende der Veranstaltung hier vorne hinzukommen, in diese Ecke da. Und wir werden gemeinsam, wenn Sie das wollen, dieses Gebet laut lesen. Und dann werden die Pastoren und ich Sie daraufhin segnen. Mit Handauflegung und Ihnen zusprechen, dass dieses Jahr Gottes über Ihrem Leben gilt und dass Sie nie mehr davon loskommen werden, weil er Sie hält.
Vielen, vielen Dank.
Genießen Sie das.
Die Gebete findet ihr auf euren Plätzen. Und wir machen es direkt nach dem letzten Lied, nach dem Segen, den Eckhard gleich noch sprechen wird, werden wir dort in der Ecke die Möglichkeit geben. Es wird 5 Minuten dauern, glaube ich, nicht viel länger. Eckhard, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Du bist ein Segen für unsere Gemeinde schon immer gewesen, die ganzen Jahre lang. Hast uns begleitet, du hast uns heute wieder und diese 4 letzten Tage gesegnet mit deinem Wissen. Hat uns Freiheit zugesprochen und Freiheit angehaucht, dass uns sehr viel Freude gemacht hast. Ich weiß, dass du etwas trinkst, was ihr in Lüneburg nicht bekommt und das gerne tust und das ist etwas, was man nur in Niederhöchstadt bekommt. Und das ist Apfelwein.
Ja.
Und deswegen haben wir dir ein bisschen was mitgebracht für dich und für deine Frau.
Appleboy.
Appleboy, genau. Das ist hier wirklich aus Niederhöchstadt von Herbert. Einmal in rosa für deine Frau und einmal in gelb für dich.
Ach, schön. Genau.
Ja. Das Buch hast du schon bekommen. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Dienst in unserer Gemeinde. Ja.